Wo es um die Nähe Gottes geht, die Nähe vom Mensch zu Gott und von Gott zum Mensch. In dem Buch Levitikus im Alten Testament, und wir werden heute erfahren, dass Priester wichtig sind. Und dass Priester sehr wichtig sind für das Volk Gottes. Und darum gibt es auch höhere Anforderungen an Priester und an geistliche Leiter in der Gemeinde. Und ich bin einer von denen, ich durfte die Predigt vorbereiten auf heute. Und ich könnte dreimal rätseln, wie mein Tag gestern war. Ich habe einen besonders schlechten Tag eingezogen. Der Herr hat für meine Demut gesorgt und ich musste am Abend dann um Vergebung bitten, daheim, für meine Ungeduld. Und das gehört zu dem, was wir heute darüber reden werden, dass wir als unvollkommene Menschen berufen sind, Priester zu sein, geistliche Leiter zu sein, in der Gemeinde und über die Gemeinde aus. Und wir steigen ein in den Text, der uns sehr fremd ist. Etwas vom Fremden in diesem Text muss uns einfach treffen. Und ich lade dich ein, um jetzt mit mir zusammen ein Stück vom Fremden in dem Text vom Levitikus, vom dritten Buch Mose, an dich anzulassen. Dann ließ Mose den zweiten Schafbock holen, den er als Opfer für die Einsetzung der Priester, bestimmt war. Wieder legten Aaron und seine Söhne ihre Hände auf den Kopf des Tieres. Wann hast du das letzte Mal deine Hände betend auf dem Kopf eines Tieres gehalten? Vielleicht damit es gesund wird. Aber nicht aus dem Grund, den wir hier haben, damit deine Sünden transferiert werden auf das Tier. Mose schlachtete es, nahm etwas von dem Blut und strich es auf Aarons rechtes Ohrläppli. Da hin, aber nicht nur dort. Seinen rechten Daumen und der rechte große Zeh. Anschließend ließ er Aarons Söhne herantreten, auch ihnen strich er Blut auf das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte große Zehe. Das übrige Blut sprengte er rings um den Altar. Völlig fremd für uns. Er entnahm das Fett des Schafbocks, den Fettschwanz, das Fett an den Eingeweiden, den Fettlappen an der Leber, die Nieren mit ihrem Fett sowie die rechte hintere Keule. Uiuiui. Aus dem Korb am Eingang des heiligen Zeltes nahm er einen Kuchen, der ohne Sauerteig gebacken war, einen Ölkuchen und ein Fladenbrot. Diese legte er auf die Fettstücke und auf die rechte Keule. Was machen Sie jetzt echt mit dem? Dann gab er alles Aaron und seinen Söhnen und sie schwangen es vor dem Heiligtum hin und her, um es dem Herrn zu weihen. Danach nahm Mose es wieder zurück und legte es zu dem Brandopfer auf dem Altar ins Feuer. Dieses wohlriechende Opfer zur Priesterweihe nahm der Herr gerne an. Sehr viel Fremdes für uns heute, oder? Wir haben natürlich sehr eine grosse zeitliche Distanz, das ist vor vielen tausend Jahren passiert, aber auch eine kulturelle Distanz, weil in vielen Orten der Welt heute wird genauso Zeug gemacht. Fritz und Simon Treib, immer wenn sie in die Ferien gehen, Leute aus dieser Gemeinde da, schicken sie mir Fotos. Sie sind gerade in Nepal im Moment, vielleicht hören sie es auch zu. Und sie haben mir ein Bild geschickt von einem Opfer, von einem hinduistischen Opfer, das sie gerade beobachtet haben während ihrer Ferien. Ihr habt da einen Mann, der das gemacht hat und sie haben mir auch noch ein paar mehr Fotos gezeigt, die zeige ich euch jetzt nicht. Aber ihr habt da den Ziegenkopf am Boden. Seht ihr das gerade beim Mann zu? Und seht das Blut? Das ist an vielen Orten einfach normal, nicht fremd. Uns ist das fremd. Und ich möchte das auch klären. Also der Aufruf heute Morgen ist nicht, dass wir zurückgehen und so Sachen machen. Wir werden am Schluss von der Gottesdienstreihe dann noch darüber reden, warum das wir als Christen dann nicht mehr machen. Aber es ist einfach uns auch kulturell fremd, aber vielen Menschen nicht. Und wir bleiben diszipliniert dran, jetzt auch am heutigen Morgen, dass wir uns von dem Fremden nicht stören lassen, sondern hergehen und überlegen, warum ist denn das für die Juden so etwas Gutes gewesen? Etwas, wo sie gesagt hat, leck zum Glück, gibt uns Gott all die Opfer. Zum guten Glück ist das so eingerichtet. Wir bleiben mal in der damaligen Zeit und schauen, was ist denn so positiv an dem gewesen. Und zum Positiven von dem Verstehen, wenn wir die Struktur von dem ganzen Buch uns nochmal vor Augen führen, wir haben hier die verschiedenen Kapitel von dem Buch Levitikus, Kapitel 1 bis 7, 8 bis 10 und so weiter. Und ihr habt immer obendrauf ein kleines Bildchen. Und ihr seht, dass die Bildchen symmetrisch gegen die Mitte gehen. Also das erste und das letzte Bildchen, da geht es um Opfer. Das ist das, was Simi Speck uns letzte Woche erklärt hat. Und jetzt, wenn wir näher in die Mitte gehen, geht es wieder ums Gleiche. Es geht um die Priesterweihe oder auch die Weihe dann vom Begegnungszelt oder von der Stiftshütte. Und wenn wir nochmal weiter in die Mitte gehen um die rituelle Reinheit, das wird uns der Uwe dann erklären, nächsten Sonntag. Und in der Mitte des Buches ist das Zentrum, ist der Hauptpunkt von dem ganzen Buch, nicht am Schluss. Wir denken oft, der Schluss ist der wichtigste. Nein, da ist er in der Mitte. Das Yom Kippur, das verrate ich euch nicht, was das ist, aber das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und wir schauen heute die Priesterweihe an und die macht sehr Sinn an diesem Punkt im Buch, weil ganz außen und ganz am Anfang haben wir die Opfer, die werden beschrieben und was sie brauchen, ist nicht einfach nur beschrieben, wie die Opfer sein müssen, sondern jemand, der die Opfer auch tatsächlich durchführen kann. Und eine Art, wo das durchgeführt werden kann, dazu braucht es Priester und es braucht eine Stiftshütte. Die könnte etwa so ausgesehen haben. Da haben da Leute, die die Opfer bringen und einen Ort. Und das alles muss geheiligt sein. Das muss speziell für das gesprochen werden. Die Leute, die da arbeiten und die Gegenstände, die man da findet, die müssen einen Statustransfer durchlaufen. Die müssen von einem Zustand in einen anderen Zustand kommen. Von einem unheiligen Zustand in einen heiligen Zustand. Und das Wort heilig heisst speziell ausgerichtet auf etwas. Ich habe hier so einen Ring und der ist speziell auf die Seite gesetzt für einen einzigen Zweck. Was für einen Zweck? Dass wenn jemand einen Rettungsring braucht, der auch tatsächlich da ist. Der ist quasi geheiligt worden. Der ist speziell auf die Seite gesetzt für diesen Zweck. Und wenn du kommst und du nimmst ihn, um ein bisschen zu pläuscheln oder so, dann missbrauchst du den Rettungsring. Der ist, man könnte auch sagen, geweiht oder ausgesondert oder gewidmet, reserviert. Er ist eben heilig, um das geht es da. Und es gibt Gegenstände, die so ganz offen für einen spezifischen Zweck gebraucht werden. Ich habe hier so ein Telefon, weiss jemand, was das für ein Telefon ist? Habt ihr schon mal gehört vom roten Telefon, wo nach dem Kuba-Krieg oder der Kuba-Krise zwischen Washington, vom Präsident der Vereinigten Staaten und Moskau war. Da haben sie ein Telefon speziell gewidmet, nur für die Leitung. Die hat für nichts anderes verbraucht werden, das ist das Telefon. Also das ist, wenn ihr so wollt, ein ausgesondertes Telefon. Und genau um das geht es hier auch. Es geht darum, jetzt in dem Teil vom Buch Leviticus, dass Priester geweiht oder geheiligt werden und die Gegenstände, damit sie für einen einzigen Zweck dienen, das Volk näher zu bringen zu Gott und Gott dem Volk näher zu bringen. Und wir sehen hier, wie das abläuft. Es gibt ein Einführungsritual, eine Priesterweihe, wo die Priester den Zustandswechsel durchlaufen. Das kennen wir gut. Wir kennen Hochzeiten. Da laufen zwei Leute einen Statuswechsel. Also die heiratet, sind vorher dann ein Single. Und nachher dann sind sie verheiratet. Und sehr viele verschiedene symbolische Handlungen passieren an unseren Hochzeiten. Zum Beispiel kommen sie noch ohne Ring. Ich bringe jetzt meinen da nicht weg, leider. Das ist schon mal probiert heute. Also sie kommen ohne Ring rein. Und nachher gehen sie mit Ring raus. Warum? Das zeigt den Statuswechsel, den sie hier laufen. Vorher sind wir nicht verheiratet, jetzt sind wir verheiratet. Oder? Und so ein Anlass bringt viel von diesen Sachen, zum Beispiel auch Kleider sind speziell. Man tut die, die hier laufen, mit den Kleidern speziell sichtbar machen. Alle an einer Hochzeit sind schön angelegt, aber zwei Leute sind besonders schön angelegt. Und eine Person noch besonders schöner, nämlich die Braut. Niemand legt sich an wie eine Braut an einer Hochzeit. Das wäre ein Hohn, oder? Und so tut man mit den Kleidern tut man zeigen, jetzt um die beiden geht es und die hier laufen den Statuswechsel. Und genau so beschrieben haben wir da auch. Das kennen wir in dem Sinn. Und ich lese euch das vor. Der Aaron kommt jetzt da ein spezielles Kleid über. Als das ganze Volk sich am Eingang des Zeltes Gottes versammelt hatte, verkündete Mose ihnen, was ich jetzt tun werde, hat mir der Herr befohlen. Das war ganz wichtig. Alles, was jetzt kommt, ist von Gott vorgegeben. Da ließ er Aaron und seine Söhne zu sich kommen. Ich weiß nicht, ob sie gewusst haben, was jetzt passiert. Aber was hat er gemacht mit ihnen? Er wusch sie mit Wasser. Stellt euch einmal vor, ihr würdet das jetzt hier erleben, dass jemand kommt und mich vor dem Gottesdienst noch super macht und wäscht. Könnt ihr euch das vorstellen? Die werden so Augen gemacht haben. Zuerst werden sie gewaschen. Warum? Ja, weil sie unrein gewesen sind vorher. Und sie müssen rein werden. Er kleidete Aaron mit dem Untergewand, also ein leiniges, schönes Gewand, und band ihm den Gürtel um. Danach zog Mose ihm das Obergewand und den Priesterschurz an und befestigte diesen mit dem Gürtel. Schön anmachen. Anschließend befestigte er die Brusttasche am Priesterschurz und legte die Lose Urim und Tumim hinein. Das sind so zwei Lose, die man braucht bei der Befragung von Gott, von seinem Willen. Danach setzte Mose Aaron den Turban auf. Könnt ihr euch das vorstellen? Stellt euch einen Turban vor. An dessen Vorderseite er das goldene Stirnblatt befestigte. Genauso wie der Herr es ihm befohlen hatte. Da haben wir die schönen Kleider. Die Kleider, die haben königliche Töne drin. Von einem Diener, von einem König sind das Kleider. Und das ist ganz wichtig da bei dem Zelt. Da war klar gewesen für die Juden, für die Israeliten, da kommt der König vom Universum. Kommt und möchte da wohnen. Das soll quasi sein Wohnort werden. Und da müssen die Diener natürlich königlich angelegt sein. Und wir haben da eigentlich so etwas wie einen transportierbaren Palast. Und Gott, der König, kommt da rein. Und die Juden haben das also so einen Ort angesehen und die Diener sollen auch dementsprechend angelegt sein, in dem neuen Status als Diener vom König. Aber nicht nur. Der Ort ist auch noch ein Symbol für etwas ganz Spezielles. Und ich lese euch jetzt noch die nächsten Verse. Und die, die Bibel ein bisschen kennen, können euch vielleicht überlegen, was kommt uns da in den Sinn, wenn wir das hören. 7 Tage lang sollt ihr den Eingang des Zeltes Gottes nicht verlassen, denn so lange soll eure Priesterweihe dauern. 7 Tage. Was heute getan wurde, hat der Herr angeordnet, um eure Schuld von euch zu nehmen. Sie müsst rein werden. Ihr sollt 7 Tage lang und Nacht, 7 Tage lang Tag und Nacht am Eingang des Zeltes Gottes bleiben und die Anweisung des Herrn befolgen, sonst müsst ihr sterben. Denn das hat mir der Herr aufgetragen. Das ist etwas Schwieriges Ding. Aber was kommt uns in den Sinn? Wann haben wir in der Bibel etwas, so beschrieben ist, dass es 7 Tage gedauert hat und dann hat Gott etwas gesagt und hat gesagt, wenn ihr euch nicht an das haltet, werdet ihr sterben. Was kommt uns in den Sinn? Eden, der Anfang der Bibel, kommt uns in den Sinn. Der vollkommene Garten, wo Gott wunderbar gemacht hat, die 6 Tage und am 7. Tag geruht hat. Und dann sagt er den Menschen, wenn ihr von der Frucht von dem Baum esset, werdet ihr sterben. Sie sind nicht sofort gestorben, sie sind geistlich gestorben. Und da haben wir etwas, wo wir glauben, dass die Juden den Ort nicht nur als eine Art Palast vom König gesehen haben, sondern auch ein Symbol vom Garten Eden. Ein Ort, wo das Böse keinen Platz haben darf. Und darum soll alles, was böse ist, muss natürlich weg von da. Und diese beiden Sachen müssen wir mitnehmen, damit wir verstehen, was auch nachher dann passiert. Im Verlauf der Ereignisse, die wir jetzt werden kennenlernen. Weil die Juden haben gehört, wie das jetzt das Ritual soll ablaufen soll. Und sie haben es auch durchgeführt im Kapitel 9. Und am Schluss vom Kapitel 9, nachdem sie alles gemacht haben, passiert etwas. Nachdem Aaron das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedensopfer, da könnt ihr alles hören in der Predigt von letzter Woche, was das war, dargebracht hatte, stieg er vom Altar herab. Dann begaben sich Mose und Aaron in das Zelt. Das war bis jetzt nicht möglich gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch, vor 2 Wochen haben wir gehört, dass der Aaron und der Mose nicht haben können in das Zelt. Jetzt plötzlich können sie rein. Dann begaben sich Mose und Aaron in das Zelt und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk erneut. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Feuer ging von ihm aus und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Wow. Sie machen es. Priester tun ihren Dienst. Und bam, Gottes Herrlichkeit ist da. Das fährt ein. Genau um das ist es gegangen. Da sehen wir, wie wichtig, dass die Priester waren. Gott hat von sich aus einen Weg bereit gemacht, dass er näher kommen zum Volk. Da ist ja vor allem Gott, der näher kommt. Und das Volk kann Gott näher kommen. Wir sehen da, dass es um Gemeinschaft geht, von Gott zu den Menschen. Das findet ihr in keiner anderen Religion in dieser Art und Weise. In der damaligen Welt, da hat es viele Götter gehabt und die haben Menschen schon wollen, um ihre Drecksarbeit zu machen, zum Beispiel. Aber es ist nicht um Beziehung, um persönliche Nähe gegangen. Und da wird plötzlich, dank dem Dienst der Priester, Nähe möglich zwischen den Menschen und Gott. Jetzt denkst du, das ist auch kompliziert, da mit diesen Kleidern und da mit diesen Opfern und weiss der Guckers was alles und Wäschen und Ohrläppli. Das ist alles auch kompliziert. Hätte Gott das nicht viel einfacher machen können? Ja, das ist eine Frage, die haben sich die Juden gar nicht gestellt. Warum? Aus einem ganz wichtigen Grund. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von einem Mechaniker an einer Drehbank. Ich habe Mechaniker gelernt ursprünglich in der Martini in Felben. Und ich habe so eine Drehbank geschafft und da hat es Teile, die drüllen mehrere hundert Mal pro Minute. Also es geht richtig ab, das drüllt ganz schnell. Und was macht er? Er geht genau anschauen, was er jetzt dort am Machen ist auf dieser Maschine. Was passiert, wenn der, der das macht, Haar in der Länge hat, wie ich damals in der Stifte? Ich bin der unten rechts, ob ihr es glaubt oder nicht. Jetzt nehmt den Paul in der damaligen Variante, nicht in der heutigen Variante. Und stellt euch vor, ich bin der Stifte, ich bin am Drehbank und ich gehe so näher hin. Was könnte passieren? Im ersten Gottesdienst hat einer gesagt, das hast du vermutlich gemacht und siehst aus, wie du heute aussiehst. Das wäre ja noch gut. Das Problem bei dieser Situation ist, dass du Kopfhaut auch noch verlierst. Also, das kann dich umbringen. Das kann die schwersten Verletzungen geben, weil es dir die Haare reinnimmt. Oder? Und der Punkt, den ich machen will, ist, wer bestimmt, auf welche Art und Weise man sich so eine Drehbank nähert? Die Maschine selber. Das Wesen der Maschine bestimmt, wie dass man sich dieser Maschine nähern muss. Nicht der, der sich nähert, bestimmt den Weg und die Prinzipien und Parameter der Annäherung, sondern der, dem man sich nähert. Man könnte genau das gleiche Beispiel machen mit einem Kernreaktor. Radioaktives Material. Wer bestimmt, auf welche Art und Weise man sich radioaktivem Material nähert? Ja, das radioaktive Material, denke ich. Du kannst dich schon auf eine andere Art und Weise dem Material nähern, aber du wirst es merken. Das Wesen von dem man sich nähert, bestimmt den Weg. Und das ist bei Gott genau das Gleiche. Gott bestimmt, weil er sich selber kennt und sein Wesen kennt, er bestimmt den Weg, wie sich die Juden ihm nähern können. Und er sagt, es braucht Priester, es muss so sein. Und für die Juden war das super. Die haben sich einfach gefreut, dass wir Zugang haben, weil wir sehen ihre Reaktion. Was das erlebt, muss man sich mal vorstellen, dass das passiert. Was das erlebt, brechen alle Bände. Als die Israeliten das sahen, die Herrlichkeit durch Hund, jubelten sie vor Freude und warfen sich zu Boden. Die sind ausgeflippt. Die haben gesagt, das gibt es ja nicht. Der Schöpfer vom Universum, dem sich keiner kann nähern, wohnt jetzt hier bei uns. Er hat uns einen Weg aufgemacht, dass wir ihm näher sein können. Hammer! Und darum ist dieser Ort so ein wichtiger Ort geworden. Sie haben nicht gesagt, warum ist es so kompliziert. Sie haben sich gefreut. Und sie haben sich ihm genähert. Das ist der Schluss vom Kapitel 9. Im Kapitel 8 und im Kapitel 9 geht alles gut. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 10. Und da passiert es. Und Aarons Söhne Nadab und Abihu kamen, nahmen ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer vor den Herrn, dass er ihnen nicht geboten hatte. Sie machen etwas, was verboten ist. Etwas, was sie gewusst haben, das ist nicht richtig. Am gleichen Tag noch, da fuhr Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Heavy Zeug, das wir hier haben. Denken wir zurück, da ist ein Palast in der damaligen Welt. Wenn du dich einem König genähert hast und du bestimmst, auf was für eine Art. Nicht der König, denken wir daran, wer bestimmt, auf was für eine Art man sich nähert? Dem man sich nähert, nicht mir selber. Und wenn man das gemacht hat, dann war das gewesen, wie wenn du gesagt hast am König, ich respektiere deine Regeln nicht, ich anerkenne dich nicht als König. Das war eine Rebellion gewesen. Das ist, ich anerkenne deine Autorität an diesem Ort nicht. Wenn man sich nicht auf die Art und Weise genähert hat, wie es der König hat wollen. Das war eine grosse Respektlosigkeit gewesen. Und eigentlich nicht nur Respektlosigkeit, sondern eine klare Kampfansage. Und das hast du nicht überlebt in der damaligen Welt. Jetzt, da, aus der Sicht der Juden, ist das Gnade Gottes, die da ist. Weil was passiert, wenn sie Priester in ihrer Mitte haben, die nicht richtig handeln in der Gegenwart Gottes? Dann werden sie das Volk irreführen. Und die dürfen nicht unter dem Volk sein. Und da haben wir nochmal etwas. Wir haben gehört, dass der Ort ein Symbol ist für den Garten Eden und damit natürlich auch ein Symbol von der Wiederherstellung am Schluss von der Zeit, von der neuen Schöpfung. Da soll quasi im Symbol, wie da, wo noch so wird kommen, prophetisch schon dargestellt sein. Und was wir da haben, ist natürlich auch eine Vorausschau auf die Tatsache, die Bibel davon redet, nämlich, dass es auch eine Hölle gibt, einen Ort, wo Menschen, die sich wiederholt und entschlossen Gott widersetzen, ankommen und wo sie Zerstörung erleben vom Feuer Gottes. Wir haben da sehr viel Prophetisches drin. Und du denkst jetzt, leck mir. Wenn ich das alles höre, bin ich froh. Zum Glück gilt das nur für Priester und Pastoren. Ja, zum Glück gilt das nur für Priester und Pastoren. Wir lesen ein bisschen weiter in dem Kapitel, warum das passiert ist. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach, du und deine Söhne, ihr sollt weder Wein noch Bier trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für all eure Nachkommen. Also was war das Problem? Vermutlich sind die beiden Söhne sind besoffen gewesen, wo sie an die Stadt getreten sind. Jetzt bitte, da steht nicht, dass sie nie haben dürfen Bier und Wein trinken. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn sie in Dienst gekommen sind, haben sie müssen voll bei Verstand sein, damit sie das können erfüllen können, was jetzt kommt. Ihr sollt unterscheiden oder unterscheiden können, was heilig und unheilig, was rein und unrein und rein ist. Und Israel lehren alle Ordnungen, die der Herr ihnen durch Mose verkündet hat. Ihr müsst Unterscheidungsfähigkeit haben in geistlichen Dingen. Und wenn ihr besoffen am Dienst antretet, dann habt ihr das nicht. Und darum solltet ihr nicht trinken, bevor ihr in den Dienst geht. Das ist da, was da steht. Und wir sehen da, wie wichtig das die Rolle war von den Priestern. Sie haben das Volk unterrichten und Unterscheidungsfähigkeit hineinbringen. Und Priester, die das nicht können, die müssen aufhören als Priester. Das ist die Aufgabe. Sehr eine hohe Anforderung an alle Priester. Und du denkst, zum Glück gilt das nur für Priester und Pastoren und nicht für mich. Wenn wir am Schluss vom Buch hingehen, hat es noch mehr so Kriterien. Ich zeige es euch einfach ganz kurz. Wir sind jetzt also im zweiten Teil, jetzt am Schluss von dem Buch. Sage den Priestern und Söhnen Aarons und sprich zu ihnen, ein Priester soll sich an keinem Toten seines Volkes unrein machen, außer an den nächsten Blutsverwandten. Da geht es darum, dass wenn Abdankung war oder eine Beerdigung, dass man die Toten angelangt hat und die haben einem unrein gemacht. Das war so die Überzeugung. Und Priester sollten sich nicht unrein machen, indem sie an Abdankungen teilnehmen, einfach von allen Leuten. Okay? Wo haben sie dürfen? Bei den Leuten der eigenen Familie. Dort haben sie dürfen teilnehmen. Und dann kommt ein paar Vers nachher, sie sollen auch keine Glatze scheren, da wären wir wieder beim Thema von vorher, auf ihrem Haupt noch ihren Bart stutzen, und an ihrem Leibe kein Mal einritzen. Warum steht das da? Das hat nichts mit Tattoos zu tun, sondern mit Messer, sich einritzen. Und der Punkt ist, dass da heidnische Beerdigungsbrüche das gemacht haben. Da hast du den Haar geschnitten und den Bart gestutzt und du hast dich geritzt. Und was da die Anweisung an die Priester von Israel ist, sie sollen nicht geistlich sich auf Sachen einlassen, die gemischte Signale ausschickt bezüglich anderen Religionen. Es soll klar sein, ihr seid Priester vom Herr, vom lebendigen Herr. Und es soll nicht nach außen so aussehen, als wären ihr Teil von einer anderen Religion. Und darum ist da nicht etwas gegen Tattoos da, wo wir da haben, sondern es geht darum, geistlich klar Yahweh, dem Herr der Bibel, zugeordnet zu sein. Nicht einen Synkretismus, nicht eine Vermischung der Religionen zu propagieren als Priester. Das ist das, was wir hier haben. Jetzt, andere Juden haben das vielleicht gemacht. Für Priester ist da, wie sie ganz klar waren, sie machen das nicht. Eine hohe Anforderung. Nochmal eine. Priester dürfen keine Prostituierten, keine Frau, die schon mit einem anderen Mann geschlafen hat und auch keine Geschiedene heiraten. Denn die Priester sind Gott geweiht. Gott hat gesagt, dein Sexleben interessiert mich, wenn du Priester bist. Jetzt, da kommen ein Haufen Fragen auf uns zu. Was da vor allem soll geklärt sein, ist, dass es einen Schutz gibt für das Leben der Priester, dass keine sexuelle Unmoral stattfindet für Priester in Israel. Die einen sagen dann, ja, kann es denn sein, wenn jemand geschieden ist und eine Buße tut, also der gleiche können einen Priester heiraten und so weiter. Da gibt es einen Haufen Fragen. Der Text will nicht alle Fragen, die entstehen, klären, sondern einfach mal sagen, es soll ein Schutz da sein, vor sexueller Unmoral für Priester. Und du bist da drin und du denkst, zum Glück gilt das nur für Priester und für Pastoren. Und nicht für mich. Das hat nochmal etwas. Ganz am Schluss im Kapitel 21, kein Blinder oder Gelähmter darf den Dienst im Heiligtum verrichten. Auch kein Verstümmelter oder Entstellter. Und es steht dann dort noch mehr. Warum denn? Ja, Priester haben nicht nur das Volk zu Gott gebracht, sondern auch Gott dem Volk gezeigt. Und Gott ist vollkommen, ist perfekt. Und es haben nur Menschen vom Volk der Leviten, also im Volk Israel hat es 12 Stämme gegeben, eins war die Leviten, und nur Leute von diesem Stamm durften Priester werden. Und die so ein Problem hatten mit dem Körper, einen Fehler hatten, die durften nicht den Dienst verrichten. Sie durften vom Essen haben, wo die anderen Priester auch gegessen haben und so weiter, sind voll gleichberechtigt gewesen, in dem Sinne aber haben keinen Dienst verrichtet. Weil Priester sollen zeigen, dass Gott ohne Fehler ist. Das ist die Idee da. Und du bist jetzt da und du denkst, zum Glück gilt das nur für Priester und Pastoren. Und nicht für mich. Was lernen wir? Dass da mit diesen Priestern für die Israeliten, für die Juden damals, gut war. Ich möchte ein paar Punkte herausstellen, die auch für dich wichtig sind, vielleicht, wenn du in einer Leiterschaftsposition bist. In der Gemeinde oder irgendwo in der Kirche oder im Reich Gottes. Gott will Gemeinschaft mit seinem Volk. Und versorgt es mit einem zu seinem Wesen passenden Weg, wo es dem Volk Nähe zu ihm möglich macht. Das ist das, was wir hier sehen. Darum hat es gesagt, das ist super. Wir sehen hier einen Gott, der Interesse hat, dass wir Zugang finden zu ihm. Gott will Gemeinschaft und er öffnet unseren Weg. Er ergreift Initiativen und sagt, komm zu mir. Und schau, das ist der Weg, wie du es machen kannst. Im Neuen Testament lesen wir, dass es nur einen Weg zu Gott gibt. Und das ist der Weg von wem? Vom Glauben an Jesus Christus. Gott eröffnet jedem Menschen einen klaren und eindeutigen Zugang zu ihm. Das haben wir da im Kern bereits schon drin. Zweitens lernen wir, der Weg läuft über Vermittlung durch Priester, die geweiht oder geheiligt sind. Drittens, Priester sind Sünder und bedürfen der Reinigung und Heiligung. Das sind nicht vollkommene Leute. Gott hat nicht umgeschaut und gesagt, wer ist jetzt perfekt da im Volk Israel? Das hat er nicht gemacht. Er wusste, das sind alles Sünder. Und hat darum für die künftigen Priester eine Lösung gehabt, dass sie Vergebung und Reinigung bekommen können. Auch wiederholte Reinigung und wiederholte Vergebung. Also Priester sind Sünder. Das ist etwas, was mir hilft, wenn ich das weiss. Aber Priester tragen eine höhere Verantwortung, das ist wahr. Auch mit höheren Ansprüchen als ihr Leben. Und sie sind nicht frei, den Dienst zu machen, den sie wählen, wie sie es wählen, sondern sie müssen es tun, wie Gott das befiehlt. Ich bin ordiniert worden vor vielen Jahren in Basel und ich musste ein Gelübde ablegen, dass ich zum Beispiel die Bibel so lehre, wie sie soll gelehrt sein. Manchmal hat es Sachen in der Bibel, die ich gerne anders hätte. Ich würde gerne manchmal etwas anderes sagen. Ich bin nicht frei, einfach zu sagen, was ich will. Und die Priester sind auch nicht einfach frei gewesen, zu machen, was sie wollen. Sie haben es so machen, wie es Gott hat wollen, zum Schutz vom Volk. Sonst wären es ihr Lehrer gewesen, ihre Führer. Das ist das, was wir da sehen. Und darum gibt es höhere Anforderungen an Priester. Und mein ehemaliger Chef, Andreas Ruh, der leitender Pastor war, ist da in der Kirche für viele Jahre, bis ich die Leitung übernommen habe, der hat mir mal gesagt, Paul, weißt du, ich habe das Gefühl, Gott beruft manchmal gerade die Schwachen, gerade die, die besonders in Versuchung stehen in ihrem Leben, beruft er in ein geistliches Amt, zum Schutz von ihnen. Weil, versteht das, es gibt gewisse Sachen, die kann ich mir nicht leisten hier in Frauenfeld. Ich kann, wenn mir einer vorne nie fährt mit dem Auto, nicht einfach mit dem Mittelfinger zeigen und ausrufen wie ein Wald voll Affen. Wie was ist, wenn der am Sonntag hier reinläuft und sieht, dass er predigt, dass er ihn so behandelt hat, oder? Es gibt Sachen, die kann ich mir nicht leisten. Das ist ein Schutz für mich. Und vielleicht auch ein Schutz für dich. Da hat es Gutes drin. Da hat es Zeug drin, wo vielleicht uns rettet. Vor grossen, grossen Fehlern. Da mit dieser höheren Verantwortung, da ist ein Riesenschutz. Und es kann sein, dass du gerade besonders schwach bist und das nötig hättest. Fünftens, Ansprüche und Konsequenzen sind höher gewesen, weil so viel auf dem Spiel gestanden ist. Wenn Israel den Priester folgen würde, die nicht folgen, würde das Volk in die Irre geführt werden. Es ist sehr viel auf dem Spiel gestanden. Und du denkst, zum Glück gilt das nur für Priester und Pastoren. Ja, im Neuen Testament gibt es höhere Anforderungen an Lehrer und an geistliche Leiter in der Gemeinde. Aber das Neue Testament ist eklig mühsam. Und das zeige ich euch jetzt mit einem einzigen Vers, den wir jetzt lesen zum Schluss dieser Predigt. In 1. Petrus 2,9 steht etwas Hochinteressantes. Du, wo sagst, zum Glück gilt das nur für Priester und Pastoren. Da wird zu der Gemeinde geredet, alle, die an Jesus glauben. Ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche, was steht da? Priesterschaft. Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. An was hat der Petrus gedacht, als er da geschrieben hat? Ja, natürlich an das im Alten Testament. Es gibt Unterschiede zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das ist ganz klar wegen Jesus. Über das reden wir dann eines Tages noch. Aber es gibt auch Ähnlichkeiten, Sachen, die bleiben. Und das eine ist das Prinzip der Priesterschaft. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du berufen, was zu sein? Ein Priester. Was ist unser Auftrag? Und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also wenn du gesagt hast, zum guten Glück gilt das nur für Priester und Pastoren, das Problem ist, du bist auch einer von denen. Du, zusammen mit uns, wir sind miteinander berufen, Priester zu sein. Und jetzt könnten wir all die Sachen wieder vorholen, die wir vorne gelesen haben. Auch die höheren Ansprüche. Weil versteht ihr, Gott möchte, dass wir so leben, wie er es möchte, damit er sichtbar wird in der Welt. Innerhalb von Israel haben die Priester Gott bekannt gemacht und Nähe zu Gott möglich gemacht, gegenüber dem Volk Israel. Heute braucht Gott alle Nachfolger von Jesus Christus, um Nähe zu Jesus Christus möglich zu machen in der ganzen Welt. Wir haben einen Auftrag. Wir sind Priester. Mit höheren Ansprüchen an unser Leben. Zum guten Glück sagt Jesus, ihr habt Hilfe. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wenn es sich jetzt verdrückt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich will das nicht kleinreden. Aber wir haben Hilfe. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in einer priesterlichen Art, in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ich erinnere dich daran, Gott hat Sünder zu Priester berufen. Nicht vollkommene Leute, sonst hätte er nicht besonders viel Auswahl gehabt. Aber du und ich, wir sind eingeladen, miteinander das Volk von Priester zu sein. Mit einem unglaublich schönen Auftrag. Zeugen sie von Jesus Christus, damit die Menschen, die ihn nicht kennen, ihn dürfen kennenlernen und dürfen Nähe zu ihm anfangen, entdecken und leben. Was für ein Privileg, was für eine Ehre, was für ein Schutz auch von deinem Leben. Und es ist gut, wenn du diese Frage an dich heranlässt. Die Frage von Jesus Christus, die dich beruft, ein Priester zu sein. Und es kann sein, dass du merkst, da gibt es Zeug, da ist nicht in der Ordnung in meinem Leben. Und für da gibt es Vergebung. Genau wie im Alten Testament. Du kannst rein werden. Und wir haben da den Klassiker von der Zusage. 1. Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und jetzt kommt ein cooles Wort. Und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Vielleicht ist das Wort reinigen ein bisschen konkreter geworden für dich. Er macht dich wieder super, sodass du als geheiligter Priester, königlicher Priester, kannst handeln in dieser Welt. Und ich möchte jetzt bei ihm führen, bitte, dass wir ein Lied hören oder singen, wenn wir es kennen. Und ich möchte dann nach dem Lied noch mit uns beten und uns ganz neu bitten um Freude. Freude an dieser Berufung als Priester in dieser Welt dürfen reinzustehen. Wir danken dir für das wunderbare Lied. Und von deiner Gnade kommen wir wirklich nicht genug über, Jesus Christus, weil wir sie so nötig haben. Wir alle haben Fehler gemacht, wir alle haben auch grosse Fehler gemacht und wir sind von uns aus nicht würdig, Diener zu sein in deinem Reich, Diener zu sein in deinem heiligen Reich Gottes, keiner von uns, auch ich nicht. Und trotzdem ist deine Gegenwart das Kostbarste, was wir uns nur vorstellen können, weil wir wissen, bei dir ist Leben und wenn wir deine Gegenwart aufgeben, dann verlieren wir alles. Du bist der Schöpfer von dem wunderbaren Universum und von dieser Welt und von uns und vom Leben und von der Schönheit und von der Gemeinschaft. Wir verlieren alles, wenn wir dich nicht haben. Und uns ist so bewusst, dass die Sünde in unserem Leben nicht nur uns will zerstören, sondern auch Leute, die wir Einfluss haben auf sie. Sie möchte trennen von dir. Und so kommen wir als Priester, als Berufene, ganz neu zu dir und bitten dich um Reinigung. Bitten dich neu um Weihe, um Hingabe, mit dem klaren Zweck, deine guten Taten zu verkünden in einer Welt, die nichts von dir weiss. Und wir weihen uns ganz neu dir und bitten dich, brauch du uns in unserer Unvollkommenheit, aber brauch du uns, um dich bekannt zu machen in dieser Welt. Wir sehnen uns danach, dass viele Menschen dürfen dir näher kommen, wegen dem, dass du uns brauchst dazu. Und so danken wir dir, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt ganz neue Freude weckst. Wie es die Israeliten erlebt haben, wo sie deine Gegenwart erlebt haben und gemerkt haben, leck, wie ist denn das nur bei dir? Und sie in Jubel ausgebrochen sind, bitten wir dich, Vater, dass du durch deinen Geist eine neue Freude weckst, daran als Priester von dir zu leben in dieser Welt. Die Schönheit vom Leben mit dir nochmal ganz neu zu sehen und Lust zu bekommen darauf, so zu leben. Dein Wort ist vollkommen und das Leben mit dir ist gut und deine Gebote sind Wege ins Leben hinein. Nicht, weil sie uns retten, du rettest uns, aber das Leben mit dir darf so richtig anfangen aufblühen und wir dürfen als Menschen anfangen aufblühen, wenn wir mit dir leben. Wir bitten dich, dass du ganz neu eine Freude weckst am Leben mit dir, damit wir dürfen deine Diener sein, deine Priester, deine königlichen Priester, deine Würdeträger sein in dieser Welt. Wir bitten dich, dass du uns segnest mit so einem Leben in dieser kommenden Woche. In unserem Umfeld. Und ich segne uns jetzt mit dem Segen, den Aaron Israel damit gesegnet hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, Shalom-Frieden, umfassende Frieden. Amen.